Würden Sie einräumen, dass das Köhler-Papier mit seinen falschen Berechnungen objektiv zur Verunsacherung der Debatte beigetragen hat?
Ich weiß nicht, wie oft man das jetzt eigentlich noch sagen muss. Also ich habe gesagt, wer Fehler macht, muss nacharbeiten und muss das auch bewerten, was das für die Gesamtaussage dieses Papiers bedeutet. So, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe von Herrn Professor Köhler, dies zu tun.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecher der Ministerien. Und wenn Herr Seibert Luft geholt hat, dann beginnt er.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Ja, zunächst bitte ich um Entschuldigung für die kleine Verspätung. Ich wollte zuerst auf den gestrigen Terroranschlag in Indien im Bundesstaat Jammu und Kaschmir eingehen. Sie wissen, dort hat es einen Selbstmordanschlag gegeben, zu dem sich die Terrororganisation Jaish-e-Mohammed bekannt haben soll, bei der über 40 indische Soldaten getötet wurden, viele weitere verletzt. Die Bundesregierung spricht Indien und ganz besonders natürlich den Angehörigen der Opfer ihr tief empfundenes Beileid aus. Wir verurteilen diesen grausamen Terroranschlag auf das Schärfste. Nun müssen die Hintergründe der Tat restlos aufgeklärt werden und die Verantwortlichen müssen in rechtsstaatlichen Verfahren zur Rechenschaft gezogen werden. Wir stehen an der Seite unseres strategischen Partners Indien. Deutschland und Indien teilen die Besorgnis über den Terror in der Welt und wir arbeiten international bei seiner Bekämpfung zusammen.
Ich darf dich noch kurz dazu ergänzen. Für uns als Bundesregierung ist besonders wichtig, dass alle Staaten jegliche Unterstützung von Terrorgruppen auf ihrem Territorium unterbinden und verhindern, dass über Grenzen hinweg Terrornetzwerke operieren können. Außenminister Maas plant heute auch im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz ein Gespräch mit dem pakistanischen Außenminister Qureshi. Und dabei wird sicherlich auch Gelegenheit geben, diesen Punkt anzusprechen. Es ist für uns aber auch wichtig, dass alle Seiten jetzt besonnen reagieren und sich der Verantwortung für die Stabilität in der Region bewusst sind. Wir sind uns alle im Klaren, der Kaschmir-Konflikt existiert seit über 70 Jahren, hat zu zahlreichen bewaffneten Zusammenstößen geführt. Vor diesem Hintergrund appellieren wir daran, dass Gesprächskanäle offen gehalten werden.
Gibt es dazu erstmal Fragen? Das ist nicht der Fall.
Könnte ich Termine der Bundeskanzlerin, die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche? Fangen wir am Montag, den 18. Februar an. Die Bundeskanzlerin wird in Duderstadt am 100-jährigen Firmenjubiläum der Firma Otto Bock teilnehmen. Sie wird dort gegen 12.15 Uhr eine Rede halten. Otto Bock ist ein Familienunternehmen mit großer Innovationskraft im Bereich der fortschrittlichen Medizintechnik. Und das Ganze über 100 Jahre, das alles wird die Bundeskanzlerin würdigen. Sie wird sich dann auch noch in das Goldene Buch der Stadt Duderstadt eintragen. Am Montagnachmittag dann im Kanzleramt ein Gespräch mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Die beiden tauschen sich ja immer mal wieder über aktuelle Fragen der Eurozone aus. So ist dieses Treffen nicht presseöffentlich einzuordnen. Am Dienstag nimmt die Kanzlerin hier in Berlin im E-Werk am Digitizing Europe Summit 2019 teil, veranstaltet vom Vodafone-Institut für Gesellschaft und Kommunikation. Sie wird dort gegen 10.15 Uhr eine Rede halten. Die Veranstaltung trägt das Motto The Future of Made in Europe. Und es geht natürlich um die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für Europa. Am Nachmittag dann ein traditioneller Termin, Karnevalisten aus ganz Deutschland zu Gast im Bundeskanzleramt. Die Bundeskanzlerin empfängt den Präsidenten des Bundesdeutscher Karneval und Prinzenpaare aus den verschiedenen Bundesländern. Am Mittwoch dann um 9.30 Uhr die Sitzung des Kabinetts. Und am Nachmittag, Mittwochnachmittag, kommt die georgische Staatspräsidentin Salome Zurabishvili zu ihrem Antrittsbesuch ins Kanzleramt und wird um 16.15 Uhr von der Bundeskanzlerin zu einem Gespräch empfangen. Es gibt zu Beginn einen Bildtermin. Am Donnerstag, den 21. Februar, dann der Besuch des Staatspräsidenten von Burkina Faso, Rochemarc Kaboré, im Bundeskanzleramt. im Anschluss an dieses Gespräch mit der Bundeskanzlerin gegen 14 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Am Freitag, den 22. um 10.30 Uhr wird der Präsident Lettlands, Raimonds Vejonis, im Bundeskanzleramt empfangen. Er hält sich zu einem Staatsbesuch in Deutschland auf. Auch bei seiner Ankunft wird es einen Bildtermin geben. So viel dazu.
Herzlichen Dank. Dann gibt es Fragen zu einem der genannten Termine. Das ist nicht der Fall. Herr Breu?
Ich könnte noch kurz was sagen zu München, weil es dazu am Anfang der Woche ja schon Fragen gab. Zu den Terminen des Außenministers dort. Er befindet sich derzeit im Flieger oder ist vielleicht gerade eben in diesen Minuten schon gelandet. Hat dann ein Mittagessen mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov. Wird heute Nachmittag auch eine Rede in München halten. Kernthema ist da, wie es gelingen kann, die multilaterale Ordnung zu erhalten, Werte wie Kooperation und Achtung des Völkerrechts stark zu machen. Wie Ihnen bereits bekannt ist, hat Außenminister Maas begonnen, ein internationales Netzwerk aufzubauen. Heute am Rande der Sicherheitskonferenz wird er auch ein Abendessen zu diesem Thema haben mit den Außenministern aus Frankreich, Kanada und Japan, denen ebenfalls sehr an diesem Thema gelegen ist. Des Weiteren wird es Gespräche geben mit dem ukrainischen Außenminister Klimkin, mit dem japanischen Außenminister Kono, mit dem chinesischen Außenminister sowie dem iranischen Außenminister und dann morgen der traditionelle Termin auch mit den Abgeordneten aus dem US-Kongress. Wir freuen uns, dass in diesem Jahr besonders viele Abgeordnete aus den USA angereist sind. Die letzte mir vorliegende Zahl ist 48. Das ist ein historischer Höchstwert und zeigt, wie eng verbunden Europa, Deutschland und die Vereinigten Staaten sind.
Soweit. Danke. Herr Hansen dazu.
Herr Sabat, noch eine Frage zu dem Gespräch mit Herrn Draghi am Montag im Kanzleramt. Sie sagten, ein regelmäßiger Austausch zu aktuellen Fragen der Eurozone. Können Sie vielleicht sagen, wann war Herr Draghi zuletzt im Kanzleramt zu Gast und welche aktuelle Fragen könnten dort zur Sprache kommen?
Die zweite Frage werde ich sicherlich nicht durch Beantwortung irgendwie vorwegnehmen. Und wann Herr Draghi das letzte Mal da war, das müsste ich nachschauen. Vielleicht können wir das sogar im Laufe dieser Pressekonferenz noch nachreichen.
Herr Jessen?
Das ist eine Frage an Herrn Breul. Das Mittagessen mit Herrn Lavrov, ist das ein allgemeines Essen oder gibt es bestimmte Schwerpunkte? Spielt der INF-Vertrag da noch was zu machen ist oder zu erweitern ist eine Rolle? Oder können Sie uns andere Schwerpunkte nennen?
Ja, also das ist ein reguläres Gespräch zwischen den beiden Außenministern, wie sie regelmäßig stattfinden. Da stehen alle möglichen Themen auf der Agenda. Mit Sicherheit wird auch über den INF-Vertrag geredet werden.
Weitere Fragen zu München? Noch weitere Fragen zu den übrig genannten Terminen? Das ist jeweils nicht der Fall. Fragen zu anderen Themen? Frau Kollegin.
Ans Verkehrsministerium, Stichwort Stickoxid-Grenzwerte. Jetzt gibt es ja diese Woche die Berichte, dass die Berechnungen des Lungenfacharztes Dr. Köhler offenbar leichte Unsicherheiten hatten. Ihr Minister hat sich hingegen dieser Kritik des Lungenfacharztes relativ schnell angeschlossen. Welche Konsequenzen ziehen Sie denn jetzt daraus oder der Minister, dass die Stickoxidwerte offenbar falsch berechnet waren? Und daran anschließend, warum hat sich der Minister denn diese Kritik so schnell zu eigen gemacht, ohne vielleicht selber mal nachzurechnen?
Ich fange mit dem ersten an. Also wir haben uns dazu auch gestern bereits geäußert, entgegen anderer Meldungen, die sagen, wir hätten das nicht getan. Wir haben gestern mitgeteilt, dass der Aufruf der Lungenärzte einen Impuls gesetzt hat zur Debatte über die europäischen NOx-Grenzwerte. Diese Debatte hat dazu geführt, das haben wir hier auch in dieser Veranstaltung besprochen, dass sich die Leopoldina als nationale Akademie der Wissenschaft sich des Themas annehmen soll, um eine fundierte gemeinschaftliche Position herzustellen. Der Minister hat auch ein Schreiben an die EU-Kommissarin, Verkehrskommissarin Violetta Bulc geschickt, damit die EU-Kommission die Herleitung des Grenzwertes sowie eine Neubewertung prüft. Minister Scheuer hat darüber auch mit Frau Bulc mehrfach gesprochen. Ziel, so in diesem Schreiben, sollte es sein, die Debatte insgesamt auf der Basis zutreffender Fakten und anerkannter wissenschaftlicher Methoden zu versachlichen. Hierfür, in dem Schreiben weiter, bietet sich der aktuell in der Zuständigkeit der Generaldirektion Umwelt stattfindende Fitnesscheck der Luftqualitätsrichtlinie an. Auf diesen Ebenen, die ich gerade genannt habe, also Leopoldina einerseits als Nationale Akademie der Wissenschaft und EU-Ebene Kommission, muss die Debatte wissenschaftlich fortgesetzt und eine Versachlichung herbeigeführt werden. Im Übrigen weise ich auch noch einmal darauf hin, was der Verkehrsgerichtstag in Goslar zu dem Thema gesagt hat, beziehungsweise beschlossen hat. Der Verkehrsgerichtstag in Goslar hat beschlossen, dass die Europäische Kommission aufgefordert werden soll, zeitnah den Grenzwert auf seine wissenschaftliche Fundiertheit und Belastbarkeit zu überprüfen und künftig eine gesetzlich verpflichtende Evaluierung von Grenzwerten vorzusehen. Nur auf der Grundlage eines wissenschaftlich fundierten Grenzwertes dürfen Fahrverbote als in Grundrechte eingreifende Maßnahmen als letztes Mittel angeordnet werden, sagt der Verkehrsgerichtstag in Goslar. Weil Sie gesagt haben, der Minister hat sich die Arbeit von Herrn Professor Köhler zu eigen gemacht. Das ist nicht so, auch wenn der Verkehrsausschussvorsitzende das gerne so haben möchte und heute behauptet, der Professor Köhler ist auch nicht der Chefberater des Verkehrsministers, wie es die Deutsche Umwelthilfe in einem Tweet gestern behauptet hat. Er hat sich auch nicht in die wissenschaftliche Debatte um diese Werte als solche eingemischt, sondern er hat die Debatte als solche begrüßt. Und das Ziel dieser Debatte, das habe ich Ihnen gerade beschrieben.
Ist denn selber nachgerechnet worden im Ministerium?
Es ist ja nicht unsere Aufgabe, uns in diese wissenschaftliche Erarbeitung dieser Werte oder dieser Berechnungen einzumischen, sondern wir müssen politische Entscheidungen treffen und die müssen auf der Basis verifizierter wissenschaftlicher Erkenntnisse fußen. Und auf welchen Ebenen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse erarbeitet werden, die habe ich Ihnen gerade genannt.
Ich will noch kurz etwas zur Rolle der Leopoldina nachtragen. Die Wissenschaft forscht natürlich unabhängig. Und so hat die Bundesregierung die Bitte an die Leopoldina als nationale Akademie der Wissenschaften gerichtet, sich dieses Themas anzunehmen. Und die erarbeitet derzeit eine Darstellung zum Stand der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Folgen der Stickoxidbelastung in der Atemluft.
Weitere Fragen dazu, Herr Jessen.
Herr Strater, das ist natürlich objektiv richtig, dass da eine Diskussion angestoßen wurde. Gleichwohl, wir haben hier auch erlebt, wie sehr schnell nach der Veröffentlichung des Köhler und 100 Unterstützerpapiers Ihr Minister sozusagen das als Anlass genommen hat, als Indiz dafür, dass wir es hier mit einer überhitzten Debatte zu tun haben und dass es gut sei, dass die nun endlich sozusagen seriös wissenschaftlich geführt werde. Und jetzt stellt sich raus, dass das, worauf der Minister seine Position gestützt hat, was er begrüßt hat, einfach unseriös ist, rechnerisch falsch ist. Wäre es da nicht dann doch angezeigt zu sagen, es ist uns peinlich, weil Sie haben sich an eine vorgeblich wissenschaftliche Position angehängt, die einfach keine wissenschaftliche Position war. Und ich darf noch mal ein Zitat bringen. Der Aufruf der Lungenärzte muss dazu führen, dass die Umsetzung der Grenzwerte hinterfragt und verändert wird. Die Lungenärzte haben ihren Aufruf begründet mit falschen Berechnungen. Das können Sie doch nicht einfach sagen, geht uns jetzt alles nichts mehr an.
Also der Minister hat ja nicht gesagt, dass der Aufruf der Lungenärzte sozusagen die abschließende Bewertung der Plausibilität der Grenzwerte ist, sondern es hat einen Impuls gegeben für eine Debatte über diese Grenzwerte, die auf diesen Ebenen, die ich eben genannt habe, geführt werden muss, insbesondere auf der europäischen Ebene, weil es um europäische Festlegung dieser Grenzwerte geht. Und deswegen hat er sich an die Kommissarin gewandt, um diesen Impuls auch nach Brüssel zu tragen, wenn man so will. Und wenn Sie sagen, es hat Fehler gegeben, ja, wer Fehler macht, muss nacharbeiten und die Gesamtaussage noch einmal überprüfen. Aber das können nicht wir tun, das muss Herr Professor Köhler selber machen.
Aber nochmal, der Minister hat die Notwendigkeit einer Überprüfung abgeleitet aus einem Zahlenwerk, das objektiv falsch ist. Das ist doch, wo ist da eine Verantwortlichkeit des Ministers?
Also ich möchte, wir sind nicht der Autor dieses Aufrufes, sondern der Autor ist Professor Köhler samt anderen Lungenärzten und die haben den auch unterzeichnet. Es sind über 100, wir haben ihn ja nicht unterzeichnet. So, wir haben gesagt, es muss eine Versachlichung der Debatte geben, dafür hat dieser Aufruf einen Impuls gesetzt, weil Fehler gemacht worden sind, habe ich gerade gesagt, was zu tun ist. Und diese Debatte muss auf diesen Ebenen geführt werden, die der Minister adressiert hat, nämlich Brüssel.
Herr Grimm. Ich hätte noch mal eine Frage, die betrifft diesen Komplex. Es gibt jetzt ein Vorab des Spiegels, das im Bundestag geplant wird, bei der Nachrüstung den Grenzwert bei der
ein Fahrerlaubnis in belastete Städte von 270, glaube ich, auf 350 zu erhöhen. Ich wollte mal beim Umweltministerium und beim Verkehrsministerium fragen, ob diese Pläne bekannt sind. Es handelt sich da laut Spiegel um eine Gruppe von Abgeordneten, Verkehrspolitiker der beiden Regierungsfraktionen und ob so eine Anhebung mitgetragen würde durch die Häuser.
Ja, Herr Grimm, es geht um das Bundesemissionsschutzgesetz. Ich kann, weil Sie ja die Bundesregierung, das Bundesumweltministerium fragen, sagen, was wir im Bundeskabinett beschlossen haben und warum wir das getan haben. Was ich nicht tun kann, ist jetzt mit Ihnen zu besprechen, was im Bundestag damit passiert. Da gilt das Strucksche Gesetz, das machen die Abgeordneten frei und ohne uns. Wenn Sie mich zur Kenntnis fragen, ich habe das vom Spiegel erfahren. Möchten Sie noch wissen, warum wir auf die 270 gekommen sind?
Wissen Sie, ja, vielleicht könnten Sie noch mal begründen, warum die 270 angenommen werden und ob dieser Grenzwert eben bei Betrachtung der Gesundheit eben vielleicht das höchste der Gefühle ist.
Ja, also das ist auch ein wesentlicher Teil des Bundesemissionsschutzgesetzes. Da geht es ja nicht nur um die Frage Verhältnismäßigkeit, die sonst meistens diskutiert wird, sondern es geht auch um die Frage, können eigentlich nachgerüstete Fahrzeuge, Euro-5-Fahrzeuge sicher sein, dass sie auch bei Fahrverboten weiter einfahren dürfen. Das regeln wir durch diesen Grenzwert, der im Bundeskabinett mit 270 Milligramm beschlossen wurde. Dieser Wert ist einer, den von dem Nachrüster uns sagen, den können wir schaffen, sodass jetzt jeder sicher sein kann. Also Nachrüster wissen, worauf sie sich einstellen und Autofahrer wissen auch, wenn sie dann die Nachrüstung haben, sind sie nicht vom Fahrverbot betroffen, auch wenn sie in Euro 5 fahren. Die 270 sind hergeleitet aus dem Prüfstandswert von 180 Milligramm, multipliziert mit dem in der EU üblichen strengen Konformitätsfaktor von 1,5.
Weitere Fragen dazu? Herr Hansen?
Ich kann auch zu dem Thema, zu der Vorabmeldung, darin heißt es auch, vielleicht einmal an Herrn Seibert, einmal an das Verkehrsministerium, dass ursprünglich mit diesem Vorstoß BMW herangetreten sei an das Kanzleramt. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, diesen Grenzwert heraufzusetzen. Und an das Verkehrsministerium, das heißt auch, so berichtet der Spiegel, dass Herr Scheuer schon beauftragt worden sei, den Grenzwert bei der Nachrüstung entsprechend heraufzusetzen. Ist das richtig?
Das Einzige, was ich zu der Frage der Novelle des Bundesemissionsschutzgesetzes sagen kann, ist, dass sie jetzt im parlamentarischen Verfahren ist, worauf der Kollege schon hingewiesen hat, und dass wir auf baldige Verabschiedung hoffen.
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen, Kollegen aus dem Umweltministerium und dem Regierungssprecher. Was das Thema technische Richtlinie für Hardware-Nachrüstung angeht, so haben wir die bereits erarbeitet und die finden Sie auf unserer Internetseite. Und das ist die Basis, auf der die Hersteller ihre Systeme entwickeln.
Entschuldigung, erlauben Sie mal einen Zusatz. Ist es denn falsch, dass Herr Scheuer beauftragt worden ist, jetzt den Grenzwert entsprechend heraufzusetzen?
Ich kann zu diesem ganzen Komplex nicht mehr sagen als meine Vorredner. Das ganze Gesetz liegt in der Zuständigkeit des Umweltministeriums, befindet sich im parlamentarischen Verfahren, gab dazu einen Kabinettsbeschluss und zu den technischen Richtlinien, die haben wir erarbeitet, die sind veröffentlicht und das ist die Basis für die Hersteller, ihre Systeme zu entwickeln.
Herr Jung.
Nochmal zu Herrn Köhler. Herr Strader, ist denn Ihr Ministerium, Ihr Minister immer noch der Meinung, dass dieser irreführende Impuls immer noch zur Versachlichung der Debatte, was Sie sich ja gewünscht hatten, beigetragen hat?
Ich habe ja gesagt, dass der Minister einen Brief nach Brüssel geschrieben hat, in dem er das Ziel beschrieben hat, nämlich die Versachlichung der Debatte. So, das heißt nicht, dass wir mit diesem Aufruf der Lungenärzte schon am Ziel gewesen sind, sondern wir müssen dorthin, und zwar in den entsprechenden europäischen Gremien und auf der entsprechenden europäischen Ebene. Da müssen wir hin. Das ist der Ort, wo die Versachlichung der Debatte stattfindet. Und das hat, ich wiederhole mich, nicht übrigens nur die Lungenärzte gefordert, sondern auch der Verkehrsgerichtstag in Goslar.
Vielleicht das Umweltministerium, konstatieren Sie dann, dass dieser Impuls das Gegenteil von Versachlichung bewirkt hat? Und Herr Strater, ist damit zu rechnen, dass es wieder ein neues Video von Herrn Scheuer aus dem Ministerium gibt mit der Ende des Tages, vielleicht mit der Ende der Woche oder Ende des Monats oder Ende des Jahres in Sachen Herrn Köhler? Wird er so ehrlich sein und das einräumen?
Was soll der Minister einräumen?
Dass er sich an Herrn Köhler gehangen hat.
Gehangen hat?
Ja.
So leiblich irgendwie oder?
Politisch.
Ich habe das ja beschrieben, was Sie haben es ja selber zitiert.
Er ist auch mal eine Ente aufgesessen.
Also, es gab einen Aufruf von mehr als 100 Lungenärzten. Nicht von uns unterzeichnet worden, sondern von 100 Lungenärzten. So. Die haben gesagt, das Ziel ist, die Debatte zu versachlichen. Dafür hat dieser Aufruf einen Impuls geliefert. Nun wird berichtet von einem Rechenfehler von Herrn Professor Köhler. Und ich habe gesagt, wer Fehler macht, muss nacharbeiten. So. Das heißt, er muss auch die Gesamtaussage nochmal überprüfen. Ich lese das heute schon und gestern in den Meldungen, dass Herr Professor Köhler sich dazu schon geäußert hat. Das ist aber nicht unsere Sache. Das ist seine eigene Sache, wenn er nachrechnet und einen korrekten Wert dort einfügt, was das für die Gesamtaussage bedeutet. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das muss er tun. So, und wo die Debatte nun geführt wird und wo sie versachlicht wird, habe ich jetzt hier schon mehrfach beschrieben, nämlich auf europäischer Ebene.
Herr Grimm?
Ja, ich hatte noch. Ach so, pardon, Herr Fichtner. Also wir haben im Umweltministerium ja auch an dieser Stelle mehrfach betont, dass es sich bei dieser Stellungnahme nicht um eine wissenschaftliche Studie handelt, sondern um eine bloße Meinungsäußerung von Ärzten, Therapeuten und Ingenieuren. Insofern haben wir da nichts zu korrigieren. Insofern überrascht es uns auch nicht, was jetzt die Taz berichtet hat. Es macht einfach einen Unterschied, ob wissenschaftliche Studien von Experten im Verfahren des Peer Review qualitätsgesichert werden oder ob es einfach mit Flugblattniveau geschieht. Und da haben sicherlich einige was draus zu lernen.
Herr Grimm?
Herr Fichtner, ich wollte noch mal zu dem anderen Thema nachhaken. Würde denn, oder aus Sicht des Hauses, würde denn eine Heraufsetzung auf 350, was würde das erstens mit der Belastung der Luft machen und zweitens würde man dann nicht dem Ziel eigentlich zuwiderlaufen, die Luft in den Innenstädten zu verbessern?
Ich werde mich jetzt nicht zu diesem angeblichen Vorstoß, den ich jetzt nicht näher kenne, äußern. Ich kann Ihnen nur zur Einordnung ein paar Zahlen geben. Die Euro 5-Flotte stößt derzeit im Durchschnitt ungefähr 900 Milligramm pro Kilometer aus. Auf dem Prüfstand sind es 180. Das zeigt diese Diskrepanz zwischen Prüfstand und Realität. Dieser Wert von 270 ist also deutlich besser als die 900. Das heißt, dass auch Nachrüstungen, die uns zu diesem Ziel bringen, eine deutliche Verbesserung der Luftqualität bedeuten. Und wenn Sie jetzt einen anderen Wert als 270 nehmen, dann können Sie sich selber ausrechnen, wie das im Vergleich steht.
Dazu, ne?
Ja, ich habe noch mal eine Frage ans Verkehrsministerium bezüglich der Nachrüstung, über die Sie schon gesprochen haben. Das Verkehrsministerium betont ja, dass die technische Richtlinie jetzt, hallo Herr Strater, schon fertig ist. Mich würde aber interessieren, ob jetzt mittlerweile dem Kraftfahrtbundesamt vollständige Anträge vorliegen von Seiten der Nachrüster und ob es zwischen den Nachrüstern und dem Verkehrsministerium zum Beispiel im Februar noch mal eine Begegnung, einen Austausch gegeben hat und was der möglicherweise gebracht hat. Kernfrage ist, wann kommt denn die Nachrüstung, wann ist es denn soweit?
Also meines Wissens ist es immer noch so, dass die Anträge nicht vollständig sind, dass dort noch technische Unterlagen fehlen, die die Hersteller liefern müssen. Und soweit ich weiß, sind wir auch im Austausch natürlich mit dem Kraftfahrtbundesamt und den Herstellern. Aber ich kann jetzt nichts über konkrete Termine sagen. Uns ist natürlich daran gelegen, dass das so schnell wie möglich passiert und dass hier die vollständigen Unterlagen eingereicht werden, damit die Systeme auf den Markt kommen und dann natürlich auch angeboten werden können.
Herr Jessen nochmal.
Ja. Frage an Herrn Strater, da Sie jetzt dreimal betont haben oder viermal, dass die Debatte in versachlichter Form in Brüssel geführt wird oder werden soll. Versachlichung ist dann notwendig, wo es bisher unsachlich war. Wo ist die bisherige Debatte in Brüssel unsachlich geführt worden? Und Frage an Herrn Seibert, hat die Bundeskanzlerin als gelernte Wissenschaftlerin ein Verhältnis dazu, wenn Politiker Impulse gewinnen aus wissenschaftlich Fehlberechnungen?
Wer möchte?
Ja, ich habe als Frage gehabt. Naja, jetzt, ich habe nicht gesagt, dass in Brüssel eine unsachliche Debatte geführt wird. Ich habe nur adressiert, wo die Debatte geführt werden muss. Und aber auch dort hier genannt, dass es hier um die Luftqualitätsrichtlinie geht, die überarbeitet wird und dort diese Debatte geführt werden muss. Wir haben in Deutschland eine sehr hoch emotionalisierte Debatte erlebt in den letzten Monaten und Jahren, kann man ja sagen. Und wir müssen das auf wissenschaftlich fundierte Füße stellen und über die Dinge fundiert sprechen. Und der Ort dafür ist Brüssel, beziehungsweise auch die Leopoldina, die aufgefordert wurde oder gebeten worden ist, Entschuldigung, hier sich auch des Themas anzunehmen. Insofern werden da die Diskussionen geführt.
Ja, wie der Kollege sagt, für die Arbeit der Bundesregierung, wie natürlich auch für die Arbeit der europäischen Institutionen, sind fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse notwendig. Deswegen die Bitte an die Leopoldina als unsere nationale Akademie der Wissenschaften, die unterschiedlichen Positionen, die in Positionspapieren, in Medienberichten und so weiter im Umlauf sind, einmal zusammenzubringen und dazu eine Darstellung aus Ihrer Sicht abzugeben.
Nachfrage an Herrn Strater. Würden Sie einräumen, dass das Köhler-Papier mit seinen falschen Berechnungen objektiv zur Verunsachlichung der Debatte beigetragen hat?
Ich weiß nicht, wie oft man das jetzt hier eigentlich noch sagen muss. Also ich habe gesagt, wer Fehler macht, muss nacharbeiten und muss das auch bewerten, was das für die Gesamtaussage dieses Papiers bedeutet. So, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe von Herrn Professor Köhler, dies zu tun.
Frau Kollegin?
Ich habe noch eine Nachfrage zur Leopoldina. Wann werden die Ergebnisse der Leopoldina zur Verfügung stehen und werden diese Ergebnisse der Leopoldina für den Fitnesscheck, der gerade auf europäischer Ebene läuft und bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll, denn irgendeine Art von Relevanz haben? Werden die da irgendwie eingespeist oder hat man das halt, um es zu haben von der Leopoldina?
Ich kann Ihnen nicht sagen, wann die Leopoldina das Gutachten, um das sie gebeten worden ist, abliefern wird. Wenn es vorliegt, werden wir das natürlich in die Diskussion einbringen.
Herr Grimm nochmal.
Herr Strader, ich wollte Sie noch mal fragen zu diesem Vorab über die Grenzwerte bei den Nachrüstungen. Stünde denn der Minister hinter einer Anhebung auf 350 Milligramm?
Ich habe Ihnen das zu sagen, was ich dazu vor wie viele Minuten inzwischen gesagt habe. Das Gesetz befindet sich im parlamentarischen Verfahren. Es gab dazu einen Kabinettsbeschluss. So, das ist mein Kommentar dazu.
Naja, Sie beschreiben ja eigentlich ja nur, was passiert. Das ist kein Kommentar. Das ist nur eine Zustandsbeschreibung. Also meine konkrete Frage lautet, weil ja an dem Vorab auch konkret die Rede ist von Bundesregierung und Fachpolitikern, ob der Minister hinter dieser Anhebung der Grenzwerte für nachgerüstete Fahrzeuge stehen würde.
Also wenn ich einen Kabinettsbeschluss hier zitiere, dann hat dieser Minister auch diesem Kabinettsbeschluss zugestimmt. Und der liegt in der Vergangenheit.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall, Herr Seibert. Sie hatten noch eine
ganz kurze Nachreichung. Der letzte Termin, das letzte Gespräch der Bundeskanzlerin mit Herrn Draghi war am 4. Juni 2018.
Dann ein neues Thema, Frau Ungrad.
Ich denke, ja.
Das ist eine Frage an das Innenministerium. Es geht um Fingerabdrücke im Personalausweis. Vor 10 Jahren gab es ja schon mal die Forderung, die ist damals abschlägig beschieden worden, jetzt wieder neu. Wie ist denn der Stand? Und warum sagt der Innenminister, jetzt ist das notwendig und warum möchte er das?
Vielen Dank für die Frage. Mir liegen im Moment keine Informationen dazu vor. Ich werde versuchen, die noch bis zum Ende der Sitzung zu bekommen. Ansonsten würde ich die nachreichen.
Das ist, was den Stand angeht. Aber warum der Minister das will, das ist ja schon längerfristig.
Auch dazu kann ich im Moment noch nichts sagen. Ich werde das versuchen, noch während der Sitzung zu machen. Und dann liefere ich Ihnen gerne nach. Danke.
Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Kollegen mit dem neuen Thema.
Tobias Betz vom ARD-Hörfunk. Ans BMF und BMWi wegen des Produktionsstopps A380 würde mich interessieren, ob man schon beziffern kann, was das dem Steuerzahler kosten wird. Und es ist ja die Rede gewesen von einem Darlehen in Höhe von 1 Milliarde, die bezahlt worden sei für die Entwicklung. Die Rückzahlung gekoppelt an die Verkäufe des A380, wie viel ist denn davon schon zurückgeflossen?
Ich Ja, vielen Dank für die Frage. Also zur Höhe des Darlehens haben wir uns ja in verschiedenen parlamentarischen Antworten auch schon geäußert. Das Darlehen ist teilweise zurückgezahlt. In welcher Höhe kann ich Ihnen tatsächlich nicht mitteilen gerade. Und aber welche Auswirkungen jetzt die Produktionseinstellung haben wird, werden wir jetzt natürlich analysieren und natürlich auch mit dem Unternehmen erörtern. Zusatz?
Warum können Sie das nicht beziffern, wie viel schon zurückbezahlt worden ist?
Weil ich die Zahlen nicht dabei habe. Ich kann aber versuchen, das nachzuliefern.
Also können Sie es mir zusenden, wenn ich Ihnen eine E-Mail schicke, wie viel?
Dazu, Herr Lange?
Gibt es eigentlich, und ich würde die Frage auch ans Finanzministerium und ich glaube auch ans BMVG erweitern, weil Sie für die Berichte zuständig sind, was Zuwendung an Airbus angeht, eine Übersicht, wie viel Staatshilfen Airbus bekommen hat. Es gab zum Beispiel für den A350 1,1 Milliarden von der KfW. Also gibt es da eine Gesamtsumme?
Wer möchte?
Weiß nicht.
Also auch das finden Sie in den parlamentarischen Antworten, also den Antworten auf die parlamentarischen Fragen.
Zusatz. Die sind teilweise aber eingestuft. Also da, ich glaube nicht, dass ich da einen Gesamtüberblick bekomme. Den können Sie mir, glaube ich, nur
sagen. Gut, also aus eingestuften Vorgängen berichten wir ja öffentlich natürlich nicht.
Gut. Bitte. Ich bin ja nur an der Gesamtsumme interessiert. Ich bin ja nicht an irgendwelchen militärischen Geheimnissen oder was auch immer da drinstehen mag interessiert. Also vielleicht können Sie uns ja trotzdem eine Summe liefern, wenn Sie sowieso schon Zahlen nachliefern, das wäre nett. Denn die zweite Frage in dem Zusammenhang wäre, es gab, ich glaube im Sommer letzten Jahres oder vielleicht auch noch davor, eine Restrukturierung dieses Darlehensvertrages mit Airbus, was den A380 angeht. Was war denn Inhalt dieser Restrukturierung?
Also zum Inhalt kann ich Ihnen nicht sagen. Das würde ja im Zweifel auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Airbus betreffen. Da bitte ich einfach um Verständnis. Gibt es weitere Fragen zum Thema Airbus? Das ist nicht der Fall. Aber wollen wir noch mal festhalten, dass sich eines der Häuser noch mal bemüht um eine Zahl und die nachliefert? Okay, danke.
Dann weitere Fragen habe ich. Ja, Herr Lange.
Nee, das war das.
Das war das. Dann an Hansen.
An das Finanzministerium. Es gibt einen Bericht der Wirtschaftswoche, wonach das Finanzministerium prüft, einen Vorstoß über Gewerbe, also über Werbeanzeigen schaltende deutsche Werbetreibende an Unternehmen wie Google und Facebook heranzugehen, nämlich mit einer 15% Quellensteuer dessen, was die Werbetreibenden an den Verlag oder die Häuser zahlen, um sich das dann von denen zurückzuholen. Können Sie sagen, was da Stand der Dinge ist? Hat sich das Finanzministerium diesen Vorschlag schon zu eigen gemacht? Was wären die nächsten Schritte, um zum Beispiel auch eine Einigung mit den Ländern herbeizuführen?
Danke, Herr Hansen, für die Frage. Ja, wir schauen uns die von Ihnen gerade beschriebene Anwendungspraxis im Moment gerade genau an und tauschen uns auch hierzu mit den Ländern aus. Ich möchte diesem Austausch hier nicht vorweggreifen.
Zusatz?
Vielleicht können Sie trotzdem einmal erläutern, wie aufgeschlossen Sie gegenüber diesem Ansatz sind. Verfolgen Sie diesen Ansatz? Sagen Sie, das ist ein gangbarer Weg? Und ein Zusatz dazu, welchen Anteil oder welches Volumen macht denn dieser Bereich überhaupt aus? Wie groß ist dieser Markt an Anzeigen bei den Internetfirmen? So, dass man auch sagen könnte, welche Art, wie hoch könnte der Erlös sein bei einer 15% Quellensteuer, den Sie sich erhoffen könnten?
Es tut mir leid, ich kann dem nichts hinzufügen, was ich gerade gesagt habe. Und Zahlen kann ich Ihnen jetzt hierzu auch nicht benennen.
Weitere Fragen dazu? Dann Herr Jung.
Ans Finanzministerium. Der Spiegel berichtet vorab, dass die Bundesregierung 2017 722 Millionen Euro an oder für private Beratungs- und Unterstützungsleistungen gezahlt hat. Im Jahr danach, 2018, waren es 683 Millionen Euro. Ich würde gerne wissen, ob die Bundesregierung das Ziel hat, diese Summen zu verringern. Und mich würde beim BMI interessieren, da Sie 2017 und 2018 jeweils über 200 Millionen Euro an Beraterverträgen, also für Beraterverträge bezahlt haben, ob Sie mittlerweile die Expertise im eigenen Haus haben und ob damit zu rechnen ist oder ob Sie vorhaben, diese Summen deutlich zu reduzieren.
Dann würde ich mal anfangen. Also es ist richtig, dass das Finanzministerium kleine Anfragen koordiniert, die Berater für die gesamte Bundesregierung angeht, weil das Bundesfinanzministerium auch jährlich einen Bericht dem Haushaltsausschuss vorlegt. Nichtsdestotrotz ist jedes eigene Haus für die eigenen Berater zuständig. Wenn Sie jetzt also sich auf Zahlen berufen, kann ich auch immer nur fürs Finanzministerium antworten.
Aber ist das Ziel des Finanzministeriums? Sie sind ja der Wächter über den Haushalt, dass der Haushalt nicht mehr mit hunderten Millionen von Euro für Beraterverträge belastet wird.
Ich habe dazu gesagt, was ich sagen kann.
Für das BMI kann ich sagen, dass die Notwendigkeit von Beratungsleistungen und Beraterverträgen natürlich fortlaufend bei uns überprüft wird. Ich kann jetzt nichts dazu nennen und nichts dazu sagen, wie sich das in Zukunft entwickelt wird. Das hängt auch maßgeblich natürlich von der Entwicklung der Notwendigkeit von Beratungsleistungen zusammen. Dass es auch in Zukunft immer mal wieder die Notwendigkeit gibt, Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen, das wird bei uns wie in anderen Häusern auch der Fall sein. Aber eine Aussage dazu, wie sich das in Zukunft entwickelt, das kann ich hier nicht treffen.
Zusatz?
Ist denn damit zu rechnen, dass auch dieses Jahr wieder ein hoher dreistelliger Millionenbetrag an Beraterverträgen oder für Beraterverträge ausgegeben wird von Ihrer Seite?
Dazu liegen im Moment keine Zahlen vor. Ich weiß auch nicht, ob die schon bekannt sind, was für das komplette Jahr, für dieses Jahr bei uns geplant sind. Das ist auch eine Zahl, die sich sicherlich verändert, aber im Moment kann ich Ihnen dazu keine Zahlen nennen.
Weitere Fragen zu Beraterverträgen? Herr Jessen?
Ja, ich glaube, das Verteidigungsministerium, wenn die Berichte zutreffen, hat keine Zahlen geliefert, Herr Fähnrich. Warum nicht? Werden die noch nachgeliefert oder sind Sie der Meinung, dass das Beratervertragswesen des Verteidigungsministeriums schon genug transparent diskutiert wird?
Also Herr Jessen, wir haben unsere Zahlen zu den Beraterleistungen, wie sie 2006 festgelegt wurden im Haushaltsausschuss, auch an das Finanzministerium gemeldet.
Das heißt, Sie müssten eigentlich in der Antwort enthalten sein.
Korrekt. Aber wir hatten schon oft die Diskussion, was ist der Unterschied zwischen Berater und Unterstützungsleistungen. Da gibt es Definitionen in dem entsprechenden Beschluss von 2006 und die halten wir alle an den Ministerien ein.
Mhm. Kann das Finanzministerium dann erklären, haben sich die Kollegen, die sagen, es gäbe keine Zahlen aus dem Finanzministerium, dann vom Verteidigungsministerium, haben die sich geirrt oder wie ist das zu erklären?
Ich kann Ihnen dazu nichts sagen, außer dass wir diesen Bericht erstellen und regelmäßig von den Häusern aufgrund dieses im Haushaltsausschuss festgelegten Beraterbegriffszahlen zugeliefert werden, kriegen und dass im Moment auch noch andere Zahlen kursieren, weil die kleine Anfrage, auf die Sie sich jetzt beziehen, mit anderen Begrifflichkeiten arbeitet. Allein das wird es erklären, denke ich.
Also bedeutet es, dass in der Antwort, die ich ja nicht kenne, auf die kleine Anfrage Zahlen des Verteidigungsministeriums enthalten sind oder nicht?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Herr Jung?
Könnten Sie uns vielleicht die Top 3 Beratungsfirmen nennen, die von der Bundesregierung Geld bekommen?
Das kann ich schon deswegen nicht, weil es gegen das Geschäftsgeheimnis von Beraterunternehmen verstoßen würde, wenn ich hier öffentliche Namen bekannt geben würde.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Frau Kollegin, noch mit einer neuen Frage, neuen Thema.
Ja, neues Thema, Thema Gebäudekommission. Die DPA hat vor wenigen Minuten gemeldet, dass anders als geplant die Gebäudekommission eben nicht eingesetzt werden soll. Meine erste Frage dazu ist das zutreffend? Zweite Frage geht an das Umweltministerium. Was heißt das denn jetzt für die Bemühungen des Umweltministeriums, Herr Fichtner, ein Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen, wo ja alle Sektoren ihre Einsparziele dann auch benennen müssen? Bringt das den Zeitplan durcheinander? Bringt das möglicherweise die Einsparziele durcheinander? Und was ist der Grund, warum es diese Kommission jetzt nicht gibt?
Gut, erstmal Innen- und Wirtschaftsministerium.
Richtet sich erstmal an uns. Ich habe die Meldung noch nicht gesehen. Ich kann im Moment auch nichts zu sagen. Auch da werde ich die Kollegen gleich noch mal bitten, ob wir da schon so was sagen können. Aber die Meldung war mir jetzt eben noch nicht bekannt.
Ich kann mich dem nur anschließen, ist mir auch noch nicht bekannt. Nachliefern.
Okay. Insofern können wir uns natürlich auch nicht dazu äußern, weil das Sache der zuständigen Ressorts ist. Es geht nicht um das Klimaschutzgesetz, sondern um das Maßnahmenprogramm, was Maßnahmen enthalten soll in allen Bereichen, wie man das Klimaziel im Jahr 2030 erreichen kann. Und ob man das, also entscheidend ist, dass die Maßnahmen geeignet sind, das Ziel zu erreichen und dass die zuständigen Ressorts die Maßnahmen vorschlagen. Wie es zu diesen Maßnahmen kommt, ist Sache der jeweils zuständigen Ressorts. Weitere Fragen dazu? Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Peetz.
Ja. Mich würde interessieren, im Zuge der Germania-Pleite ans BMI, hat der BR gemeldet am 5.2., dass da eine Abschiebung geplatzt ist. Jetzt findet ja Montag wieder eine Sammelabschiebung nach Afghanistan statt. Wirkt sich das irgendwie darauf aus?
Bei Abschiebungen ist es so, wie wir das in der Vergangenheit schon häufig gesagt werden, dass wir uns zu anstehenden Sammelabschiebungsterminen nicht äußern. Und deswegen kann ich dazu nichts weiteres sagen.
Aber Sie haben noch etwas nachzutragen zum Personalausweis.
Genau, die fleißigen Kollegen haben mitgehört und haben ja etwas geschickt zu Ihrer Frage zu der EU-Verordnung zu Personalausweisen. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Wir sind uns bewusst, dass das Thema der Aufnahme von Fingerabdrücken in hoheitliche Dokumente ein sensibles Thema ist, welches in besonderer Weise eine Darlegung der zwingenden Erforderlichkeit wie auch der begleitenden Maßnahmen des Datenschutzes erfordert. Durch die immer höhere physikalische Sicherheit von Reisedokumenten muss dem zunehmenden Missbrauch echter Dokumente ähnlich aussehender Personen wirksam begegnet werden, um Reisedokumente, und dazu zählt der Personalausweis als Reisedokument innerhalb der Schengen-Staaten, auch künftig hinreichend gegen den Missbrauch durch ähnlich aussehende Personen zu sichern, ist die Aufnahme des Fingerabdrucks aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich, um das Entdeckungsrisiko signifikant zu erhöhen und Zweifelsfälle schnell einer Erklärung zuführen zu können. Zusammen mit weiteren Sicherheitsmerkmalen ist die Verordnung für Mindestsicherheitsstandards von nationalen Identitätsdokumenten geeignet, die Personalausweise der EU-Mitgliedstaaten auf eine insgesamt neue und signifikant höhere Sicherheitsstufe zu heben. Dies ist auch notwendig, da bei dem mengenmäßig immer weiter zunehmenden und zugleich beschleunigten internationalen Reiseverkehr der einzelnen Identität der Reisenden, welche sicher und zugleich schnell kontrollierbar im Identitätsdokument verankert wird, weiterhin eine große Bedeutung zukommt. Als Ausgleichsmaßnahme für die verpflichtende Speicherung von Fingerabdrücken spricht sich Deutschland dafür aus, dass die Fingerabdruckinformationen ausschließlich dezentral im Chip des Dokuments in sicherer Weise gespeichert werden, wie es beim Reisepass bereits seit dem Jahr 2005 in Deutschland Standard ist und künftig auch bei Personalausweisen EU-weit Standard sein soll. Eine Speicherung außerhalb des Dokuments soll auf den Zweck der Produktion des Dokuments beim Hersteller beschränkt werden. Zugriff auf die biometrischen Informationen im Dokument sollen nur Behörden erhalten, welche die Aufgabe der Identifizierung von Personen gesetzlich wahrnehmen. Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres sollen von der Verpflichtung, Fingerabdrücke für die Beantragung von Personalausweisen abgeben zu sollen, ausgenommen werden. Die in Deutschland geltenden Ausnahmeregelungen für Personen, welche die Abgabe von Fingerabdrücken temporär unmöglich ist, sollen grundsätzlich fortbestehen. Und zum Schluss, Deutschland hat im Rat unter diesen Maßgaben dem Verhandlungsmandat für den Trilog zugestimmt. Das ist, was ich Ihnen im Moment dazu anbieten kann. Vielen Dank.
Gibt es jetzt dazu noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann auf meiner Liste Herr Hansen.
Noch einmal zum Thema Klima-CO2-Abgabe. Da hat der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Herr Feig gestern Abend gesagt, es werde in dieser Wahlperiode keine Entscheidung der Bundesregierung geben über eine allgemeine CO2-Abgabe auf Gas, Benzin, Heizöl. Da würde ich gerne wissen von Herrn Seibert, ob er da für die gesamte Bundesregierung spricht. Sie hatten im Dezember noch gesagt, es würden alle Instrumente geprüft. Und an das Bundesumweltministerium auch die Frage, Sie haben sicherlich eine Meinung dazu, ob das Wirtschaftsministerium da für die gesamte Regierung spricht. Denn Frau Schulze hatte sich genau für eine solche Abgabe ja stets eingesetzt. Ist damit die CO2-Abgabe vom Tisch?
Will das Ressort zuerst?
Kann ich gerne machen. Es ist kein Geheimnis, wir arbeiten intern an einem Konzept für eine CO2-Bepreisung. Das ist nicht trivial, weil es uns auch wichtig ist, dass die sozialen Belange da mit berücksichtigt werden. Also das Thema, dass Mieterinnen und Mieter, Pendlerinnen und Pendler, Menschen, die keine Ausweichmöglichkeiten haben, dass die nicht über Gebühr belastet und wenn möglich sogar entlastet werden. Wir sind zuversichtlich, dass das Konzept so gut wird, dass es auch andere überzeugen wird.
Im Koalitionsvertrag ist ja von einem CO2-Bepreisungssystem die Rede, aber vor allem im Sinne eines länderübergreifenden Systems, also einer Möglichkeit, die zumindest die G20-Staaten umfasst. Das ist alles Teil der Gespräche, die wir miteinander führen. Wir haben uns ja geeinigt, dass wir ein Gesetz verabschieden wollen, das gewährleistet, dass wir unsere Klimaschutzziele 2030 erreichen. Und das ist ein ehrgeiziges Vorhaben, die Gespräche dazu laufen.
Zusatz?
Trotzdem bitte ich um eine Klarstellung. Ist denn der Staatssekretär in diesem Fall zu weit vorgeprescht? Hat er sich festgelegt, wo Sie sagen, das ist noch zu weit gegriffen? Er hat ganz klar gesagt, es fällt in dieser Wahlperiode dazu keine Entscheidung.
Ich kann dazu nicht mehr sagen. Ich habe Ihnen noch einmal den Bezug auf den Koalitionsvertrag genannt. Und ansonsten sind wir am Erarbeiten eines Klimaschutzgesetzes.
Weitere Fragen dazu? Dann auf meiner Liste Herr Grimm.
Ja, da sind wir auch beim Klimaschutz. Eine Frage an Herrn Jornitz. Gestern hat der Energieversorger RWE beziffert, dass er für jedes Gigawatt Braunkohle, was abgeschaltet werden soll, 1,2 Milliarden Euro in Rechnung stellen will. Ich wollte Sie mal fragen, wie Sie diese Zahl bewerten, die doch sehr hoch ist im Vergleich zu dem, was man kennt, zum Beispiel aus der Sicherheitsreserve für Braunkohle. Dort liegt sie etwa bei der Hälfte der Summe.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich werde die vorgebrachten Zahlen, die ich jetzt auch ehrlich gesagt nur von Ihnen bisher kenne, nicht näher bewerten. Fakt ist natürlich, dass die Kommission, die Strukturwandelkommission ja ihre Ergebnisse vorgelegt hat und die wollen wir jetzt zügig umsetzen. Und da werden wir natürlich über verschiedene Dinge auch sprechen.
Zusatz?
Vielleicht nochmal an Frau Wogatzki. Welche Summe hat denn der Bundesfinanzminister für die Entschädigungen auf dem Zettel?
Da gibt es noch keinen Zettel. Erstens befinden wir uns gerade am Beginn des Haushalts, aktuellen Haushaltsaufstellung. Können Sie mir noch mal genau sagen, auf welche Frage Sie sich beziehen, welche CO2?
Es geht um die Entschädigung für die Energieversorger, deren Kraftwerke stillgelegt werden sollen.
Ja, also das ist ja ein ganz, ganz langfristiges Thema. Solange würde nicht mal die Finanzplanung, die ja dann jetzt bis 2024 aufgestellt wird, dieser Zeitraum reicht nicht aus. Aber wie gesagt.
Doch, für 12,5 Gigawatt.
Ja, aber die Verhandlungen befinden sich gerade am Beginn und ich werde hier, so leid es mir tut, nichts zu diesen Fragen sagen.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Herr Betz hatte noch eine Frage.
Herr Seibert und nochmal ans Justizministerium vielleicht wegen Paragraph 219a. Ist es richtig, dass Sie die Änderungen dazu bereits Ende nächster Woche durchbringen wollen?
Es gibt einen Beschluss des Bundeskabinetts, basierend auf dem Kompromiss, den die Koalitionspartner und verschiedene Minister miteinander sehr verantwortungsvoll ausgehandelt haben. Und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
Ich kann vielleicht nur eingeschränkt ergänzen, dass tatsächlich heute die erste Lesung des Entwurfs im Bundestag war. Aber wann die zweite und dritte Lesung terminiert wird, ist nichts, was wir hier von der Bundesregierung aus entscheiden. Da müssen Sie sich schon an die Fraktion wenden.
Weitere Fragen zu 219? Herr Lange? Anderes Thema, bitte.
An das Innenministerium zur Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Der Bundesrat hat das Thema heute von der Tagesordnung genommen. Da hätte ich gern gewusst, wie Ihr Haus das kommentiert. Und zweitens, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber gibt es irgendwelche Auswirkungen dadurch, dass sich das jetzt verzögert? Danke.
Ja, vielen Dank. Ich kann Ihnen da nur grundsätzlich zu sagen, dass wir als Innenministerium natürlich ein Interesse daran haben, dass der Gesetzentwurf zur Einstufung von Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten möglichst schnell passiert. Wir nehmen das zur Kenntnis und haben das zur Kenntnis genommen, dass der Bundesrat das zunächst von der Tagesordnung genommen hat. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich mit der Einstufung dieser Staaten als sichere Herkunftsstaaten eine Beschleunigung der Verfahren beabsichtigen, der Asylverfahren beim BAMF und insgesamt die Effizienz steigern wollen. Das kann jetzt erstmal zunächst in diesen Fällen nicht passieren, aber unser Wunsch wäre es, dass dieser Gesetzentwurf möglichst schnell in Kraft tritt.
Weitere Fragen dazu? Dann habe ich auf meiner Liste noch Herrn Jessen.
Frage ans Auswärtige Amt zur Mittelostkonferenz in Warschau, wo Sie, glaube ich, mit Staatssekretär oder durch Staatssekretär Annen vertreten werden. Da gibt es Berichte, dass im Hinblick auf die Iran-Politik es sehr scharfe Angriffe einerseits von Vizepräsident Mike Pence gibt, der die Europäer und vor allem Deutschland dann dabei auch unter Druck zu setzen versucht und damit droht, dass wenn Deutschland nicht aussteigt, aus Umgehungsversuchen den Iran-Deal doch aufrechtzuerhalten, man an anderer Stelle die Solidarität verweigern werde. Und zum Zweiten hat Benjamin Netanyahu auf verschiedenen Ebenen aus Warschau davon gesprochen, dass er gemeinsam mit arabischen Staaten das Projekt eines Krieges gegen den Iran vorantreiben wolle. Wie bewertet die Bundesregierung diese Situation? Haben wir es da mit einer Verschärfung der Politik gegenüber dem Iran zu tun, möglicherweise mit einer Spaltung der europäischen Position?
Ja, lass mich vielleicht voranschicken, Herr Jessen und Herr Lapalier, bei uns führen die parlamentarischen Staatssekretär den Titel eines Staatsministers, also Staatsminister Annen war bei der Warschau-Konferenz zum Nahen und Mittleren Osten. Dort hat in der Tat US-Vizepräsident Pence eine Rede gehalten, die ja in den Medien durchaus Beachtung gefunden hat. Wir haben diese Rede zur Kenntnis genommen. Es ist ja durchaus bekannt, dass wir gerade im Fall des Irans nicht unbedingt eine gemeinsame Sichtweise, mit den Amerikanern haben, insbesondere mit Blick auf das sogenannte JCPOA, also das Nuklearabkommen. Das ist bekannt. Das wird auch nach dieser Konferenz so bleiben. Ich möchte noch mal betonen, die Unterstützung für das JCPOA und auch die Unterstützung für das sogenannte Special Purpose Vehicle INSTEX ist eine Unterstützung der gesamten Europäischen Union. Das hat sie gerade eben in gemeinsamen Schlussfolgerungen noch mal ausbuchstabiert. Darauf hat auch der polnische Außenminister gestern zum Abschluss der Konferenz noch mal hingewiesen. Also lassen Sie mich zusammenfassen. Wir haben hier Punkte, wo wir nicht übereinstimmen mit den Amerikanern. Wir haben andere Punkte, wo wir übereinstimmen, gerade die Sorgen um das iranische Nuklearprogramm, um die Rolle in der Region und gerade auch die Äußerungen des Iran gegenüber Israel machen uns Sorgen und die bringen wir auch immer zur Sprache, zu jedem geeigneten Zeitpunkt und reagieren darauf. Zu Herrn Netanyahu, auch da möchte ich die Rede im Einzelnen nicht kommentieren, die er da gehalten hat. Wir möchten aber durchaus auch auf die Tatsache hinweisen, dass wir es sehr begrüßen, dass es eine Annäherung zwischen Israel und einigen arabischen Staaten gegeben hat am Rande der Konferenz. Die arabischen Staaten selbst haben ja mit der Friedensinitiative von 2002 eine Grundlage für die Annäherung gelegt. Und es freut uns, dass offensichtlich auch Israel Schritte auf die arabischen Staaten zu machen.
Sie haben gesagt, es bereite Sorge, dass vor allem die iranische Politik gegenüber Israel bereitet es Ihnen andersrum nicht Sorge, wenn die Annäherung zwischen Israel und arabischen Staaten im Projekt, jedenfalls war das Wording, eines gemeinsamen Krieges gegen den Iran mündet? Bereitet Ihnen das keine Sorgen?
Also, Herr Hessen, wie gesagt, einzelne Äußerungen kommentiere ich nicht. Ich glaube, Sie rekurrieren auf einen Tweet aus dem Büro Netanyahu, was dann auch, soweit ich weiß, wieder korrigiert wurde oder eine andere Sprache gewählt wurde. Darum, wir haben unsere Gesprächskanäle mit den Israelis, da bringen wir unsere Position vor, genau wie wir es hier auch tun. Und einzelne Äußerungen von Herrn Netanyahu möchte ich nicht kommentieren.
Es war nicht nur ein Tweet, sondern zusätzlich ein Video. Es waren mehrere Kanäle.
Weitere Fragen dazu? Und dann habe ich, wen habe ich übersehen? Herrn Jung und Frau Kollegin nochmal. Nee.
Eine Frage an Herrn Fichtner. In Malaysia soll es illegale Mülltransporte gegeben haben, auch mit deutschem Müll. Das hat Herr Flassbart gesagt, das sei kriminell und da müsse man dagegen vorgehen. Was will er denn jetzt machen?
Wir sprechen eine Recherche von der Vivo und dem ZDF an. Im Hintergrund ist, dass Plastikmüll in Malaysia gefunden wurde, der offenbar nicht aus dem gelben Sack kommt, sondern Gewerbeabfall ist. Für uns ist klar, wenn es sich bei Plastikabfall um Rohstoffe, um wertvolle Rohstoffe handelt, ist ein Exportverbot weder sinnvoll noch möglich. Was verboten ist, ist, dass solche Abfälle im Ausland deponiert werden. Was kann man jetzt tun? Wir können die Kontrollen verschärfen. Dafür sind die Bundesländer zuständig. Wir haben da neue Möglichkeiten, auch mit dem Verpackungsgesetz. Es gibt eine neue zentrale Stelle, die mehr Möglichkeiten hat, als es bisher gab, auch dafür zu sorgen, dass es Nachweise gibt, dass der exportierte Plastikmüll als Rohstoff wirklich recycelt wird und eben nicht deponiert wird. Darüber hinaus, weil man natürlich niemals lückenlos alles, was exportiert wird, kontrollieren kann, ist es wichtig, dass die Anreize stimmen. Wir haben im Verpackungsgesetz dafür gesorgt, dass die Recyclingquoten deutlich erhöht werden. Die Folge ist, dass immer mehr Unternehmen in neue Recyclinganlagen investieren. Damit wird es auch lukrativer, in Deutschland zu recyceln. Wir wollen außerdem mit dem 5-Punkte-Plan der Ministerin dafür sorgen, dass mehr recyceltes Plastik eingesetzt wird, das sogenannte Rezyklat. Wenn wir das schaffen und eben mehr recyceltes Plastik in neue Produkte kommt, dann wird die Nachfrage am Markt automatisch steigen, sodass es weniger Anreize gibt zu exportieren. Insgesamt zur Einordnung ist der Anteil des exportierten Plastikmülls nicht besonders hoch. Also wenn Sie auf den gelben Sack oder die gelbe Tonne schauen, das sind geschätzt 2%. Das ist vielleicht auch wichtig für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich überlegen, ob Mülltrennung sich weiter lohnt. Ja, sie lohnt sich.
Weitere Fragen dazu? Dann als letzter Fragesteller heute Herr Jung.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Ja, kurze Frage, Herr Breuel. Können Sie was Neues sagen zu Billy Six, dem inhaftierten Journalisten in Venezuela? Mein Stand war, dass Sie zuletzt am 9. Januar Kontakt hatten oder ihn besuchen konnten. Was ist in den letzten 5 Wochen passiert? Warum gab es keine Besuche? Wie geht es Ihnen?
Dann muss ich eine Minute gedulden, Herr Jung. Ich kann Ihnen mitteilen, es hat in der Tat einen weiteren Haftbesuch gegeben. Wie Sie wissen, ist dafür immer die Zustimmung des jeweiligen Landes notwendig. Also aus der Tatsache, dass es für einen Zeitraum keinen Besuch gegeben hat, kann man nicht ableiten, dass die Bundesregierung nachlassen würde in ihrem Engagement für Herrn Six. Also am 8. Februar konnte die Botschaft einen weiteren Haftruf durchführen. Inhaltlich zu diesem Besuch kann ich nichts sagen. Da steht das Persönlichkeitsrecht von Herrn Six entgegen. Und wenn jetzt gucke ich, ob ich das waren die Informationen, die ich dazu sagen kann.
Es gab Medienberichte, wo es heißt, dass er jetzt nicht mehr vor einem Militärgericht kommen soll, sondern zivilgerichtlich prozessiert werden soll. Stimmt das?
Ja, wie gesagt, zu den inhaltlichen Fragen, zu den juristischen Fragen vor Ort haben wir kein Mandat, Ihnen hier Auskunft zu geben.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Da bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche ein schönes Wochenende und schließe die Pressekonferenz.
Tschüss.